Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute behandeln wir endlich die Shang-Dynastie. Das ist die zweite chinesische Dynastie nach der Xia-Dynastie, aber die erste archäologisch sicher nachgewiesene Dynastie Chinas. Sie bestand von ca. 1600 v. Chr. Bis 1046 v. Chr. Und wie immer gibt es natürlich bei sehr alten und schwer zu beweisenden Daten Unterschiede je nach Quelle. Ich beziehe mich hier auf das wissenschaftliche Xia Shangzhou Chronologieprojekt der Volksrepublik China aus dem Jahr 1996. Wir befinden uns noch immer in einem Bereich um den Gelben Fluss, wo wir mit der Xia-Dynastie aufgehört haben. Und hier geschieht mit dem Ende der Xia-Herrschaft und dem Beginn der Shang-Herrschaft ein wiederkehrendes Ereignis der chinesischen Geschichte. Die Herrscher der Xia wurden nämlich verschwenderisch und letztendlich auch tyrannisch und die Menschen erhoben sich zu einer Rebellion. Angeführt von Tang von Shang besiegte diese Rebellion schließlich die Xia in der Schlacht von Mingtiao und Chang Tang wurde zum ersten König der Shang-Dynastie. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Jie von Xia war Tang ein guter Herrscher. Er senkte die Steuern sowie die Einzugsrate zur Wehrpflicht, was bei der Bevölkerung natürlich sehr gut ankam. Außerdem ließ er drei rituelle Bronzebecken, die von Yu dem Großen persönlich angefertigt worden sein sollen, in den Shang-Palast bringen. Allerdings gab es auch einige Dürren in den ersten Jahren seiner Herrschaft und das zwang die Menschen dazu, ihre Kinder zu verkaufen. Einerseits, um den Kindern eine Chance auf Überleben zu sichern, andererseits aber auch, um das eigene zu sichern. König Tang ließ deshalb Goldmünzen herstellen und an die arme Bevölkerung verteilen, damit die Familien ihre Kinder auch wieder zurückkaufen konnten. Übrigens gab es diese sehr drastischen Maßnahmen des Verkaufs der eigenen Kinder in China bis ins 20. Jahrhundert. Ansonsten ist die Informationslage aber leider sehr dünn. Sima Qian, der große chinesische Historiker aus der Zeit der Han-Dynastie, erzählt in seinen Aufzeichnungen ein paar Details über einzelne Herrscher der Shang-Dynastie und es gibt auch einige archäologische Hinweise. Beispielsweise über Tai Jia, der dritte König der Shang-Dynastie. Er war erstmal ein Despot, der seine Untertanen schlecht behandelte und seine eigenen Gesetze missachtete. Und sein eigener Premierminister Yi Jin legte ihm nahe, sein Verhalten zu ändern, was den König aber herzlich wenig interessierte. Bis Yi Jin den König ins Exil schickte, um sein Verhalten zu überdenken. Und Tai Jia musste dort auch 3 Jahre lang bleiben, während Yi Jin das Reich als Regent verwaltete. Tai Jia kehrte als geläuterter König zurück, der von diesem Zeitpunkt an sich um sein Volk kümmerte und gut regierte. König Pan Gang dagegen war dafür verantwortlich, dass die Stadt Yin zur neuen Hauptstadt der Shang erhoben wurde. Und diese Stadt wird auch nochmal wichtig. Dann haben wir auch noch König Wu Ding, der tatsächlich der erste chinesische Herrscher ist, dessen Herrschaft durch zeitgenössische Gegenstände gesichert ist. Nämlich den Orakelknochen, zu denen wir auch noch kommen werden. Wu Ding sicherte sich die Treue seiner Nachbarstämme, indem er eine Frau jeden Stammes heiratete. Und eine davon war Fu Hao. Und obwohl Frauen in einem Patriarchat eigentlich wenig zu sagen haben, war Fu Hao auch eine Hohepriesterin, die Rituale ausführen durfte, die eigentlich dem König vorbehalten waren. Aber da das noch nicht reichte, war sie auch noch ein General der Armee und führte mehrere erfolgreiche militärische Kampagnen für Wu Ding. All das wissen wir, da Fu Haos Grab gefunden wurde, das zu diesem Zeitpunkt noch verschlossen und unversehrt war und voll mit Grabbeigaben. Fu Hao ist definitiv eine sehr spannende Frau gewesen und sie würde auch eine eigene Folge verdienen. Leider gibt es aber nicht allzu viele Quellen. Eventuell mache ich aber trotzdem eine kurze Folge über Fu Hao zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich bin mir nämlich noch nicht ganz sicher, ob ich in dieser Zeit eine reguläre Folge für den 1. Januar vorproduzieren kann. Falls nicht, wäre eine solche kurze Folge aber eine gute Option. Aber kommen wir zurück zu den Shang-Königen. Da hätten wir zuletzt noch den berüchtigten Di Xin oder auch König Zhou. Nicht zu verwechseln mit der nachfolgenden Zhou-Dynastie, die ein anderes Hanzezeichen und auch eine andere Aussprache hat, die ich aber vermutlich trotzdem nicht richtig hinbekommen werde. Es heißt, er sei in der Geschichte schlechter weggekommen, als er eigentlich war. Und den Fall kennen wir ja auch schon, zum Beispiel von Kaiserin Wu Zetian. Aber König Zhou soll wohl lieber viel getrunken und ausschweifende Orgien gefeiert haben, als sich um die Belange seines Reiches zu kümmern. Einer Legende nach soll seine Frau Daji sogar von einem bösen Fuchsgeist besessen worden sein, die den König dazu brachte, bösartige und grausame Dinge für sie zu tun. Berühmtheit hat definitiv aber der Alkoholsee und Fleischwald des Königs erlangt. Das war eine Form der Unterhaltung für den König und seine Freunde, bei dem tatsächlich ein kleiner See angelegt wurde, der groß genug war für ein paar Kanus. Der See selbst war allerdings nicht mit Wasser gefüllt, sondern komplett mit Wein. In der Mitte des Sees befand sich eine kleine Insel, auf denen Bäumen aus gebratenem Fleisch standen. Der König, seine Freunde und Konkubinen paddelten also in Kanus auf dem See herum, tranken den Wein, auf dem sie schwammen, und aßen Fleisch von den Fleischbäumen. Diese extreme Form der Dekadenz hätte selbst die Römer neidisch gemacht. Und auch Dajis bevorzugte Form der Todesfolter möchte ich euch nicht vorenthalten. Dazu ließ der König große, hohle Bronzezylinder anfertigen, die bis zum Rand mit glühender Kohle gefüllt wurden. Und wenn die Zylinder dann rot glühten, wurden Gefangenen aller Art dazu gezwungen, den Zylinder zu umarmen, was natürlich zu einem extrem schmerzhaften Tod führte. Und angeblich erregte es den König und seine Frau dabei zuzusehen. Jedenfalls führte Zhous Herrschaft zu einer Rebellion des Staates Zhou und in der äußerst blutigen Entscheidungsschlacht wechselten die Shang-Truppen reihenweise die Seiten, was zur Niederlage des regierenden Königs führte. Und der König steckte daraufhin seinen eigenen Palast in Brand und beging damit Selbstmord. Damit endete dann auch die Zeit der Shang-Dynastie, aber wir sind noch nicht am Ende der Folge angekommen. Denn es gibt noch ein paar Details zur Shang-Gesellschaft, die archäologisch nachgewiesen werden konnten und die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. 1899 bemerkten Gelehrte, dass Apotheker Drachenknochen mit heilenden Kräften verkauften, auf denen seltsame und archaisch wirkende Schriftzeichen zu lesen waren. Und die Gelehrten verfolgten diese Drachenknochen zurück zu einem Ort nahe der Stadt Anyang in der Henan-Provinz. Man fand dort die ehemalige Shang-Hauptstadt Yin und führte erstmal bis zur japanischen Invasion 1937 Ausgrabungen durch. Leider war wie so oft schon viel über die Jahrtausende geplündert worden, aber trotzdem fanden sich noch völlig verschlossene Gräber, tausende Orakelknochen und wertvolle Grabbeigaben. Und dadurch ließen sich einige Details zur Shang-Gesellschaft ableiten. Der König stand natürlich über allem. Er war nicht nur der höchste militärische Kommandant, sondern auch der höchste Priester im Land. Er führte oft höchstpersönlich die Weissagungsrituale durch, denn nur der König war am besten dafür qualifiziert, den Ahnen und Göttern zu opfern und sie zu befragen. Dass Fu Hao solche Rituale durchführen durfte, zeigt ihre sehr hohe Stellung und wie sehr König Wu Ding sie schätzte. Einer Weissagung ging immer erstmal eine Frage an die Ahnen oder Götter voraus. Für diese Weissagung wurden dann Schildkröten- oder Ochsenknochen zerbrochen und die Antwort schließlich auf den Knochen geschrieben. Aber nicht nur das, sondern auch das Datum, welches Ritual stattgefunden und wer es ausgeführt hat, sowie wer überhaupt befragt wurde. Man geht davon aus, dass die Antwort aus dem Klang beim Zerbrechen der Knochen und dem Bruchmuster im Knochen abgeleitet wurde. Und diese Form der Schrift auf den Orakelknochen ist die erste erhaltene Form der chinesischen Schrift. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr euch nochmal Folge 21 anhören, in der habe ich ausführlich über das Thema gesprochen. Für andere Aufgaben ernannte der König Minister, beispielsweise für die Jagd oder für die Handwerker. Es existieren sogar Aufzeichnungen über getötete Feinde, Gefangene oder Beute, was auf eine frühe Form der Bürokratie hinweist. Und Handwerker sind auch ein gutes Stichwort, denn in der Zeit der Shang-Dynastie entstanden viele Bronzewaren. Statuen, Ritualgefäße, Gefäße zur Aufbewahrung von Getränken, große Opferschalen auf Standfüßen namens Ding und natürlich auch Waffen und Rüstungen. Und die vielen Grabbeigaben, die ich schon erwähnt habe, deuten auch darauf hin, dass die Menschen an ein Leben nach dem Tod glaubten. Nicht nur Waffen, alltägliche Gebrauchsgegenstände und Wertsachen wurden den wohlhabenden Verstorbenen beigelegt, sondern auch Wagen und sogar lebendige Sklaven wurden mit im Grab eingeschlossen. Einen toten König begleiteten gerne mal mehrere hundert Menschen und Pferde auf dem Weg ins Jenseits, lebendig, versteht sich. Kein schöner Tod, mit mehreren hundert Menschen in ein dunkles Grab gesperrt zu werden. Aber Menschenopfer waren zu dieser Zeit noch normal. Und wir wissen sogar, welche Könige das waren, denn sie wurden auf den Orakelknochen festgehalten, wenn ihnen geopfert wurde. Natürlich gehörten ehemalige Könige auch zu den Ahnen des amtierenden Königs, da es sich um eine erbliche Herrschaft handelte. Insgesamt gab es laut Orakelknochen 29 Shang-Könige und Wu Ding, aus dessen Lebzeiten Orakelknochen erhalten sind, war der 21. König der Shang-Dynastie. Damit sind wir dann auch mit der Shang-Dynastie durch und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst es mich gerne wissen, indem ihr mir Feedback gebt. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich auch gerne zusätzliches Material zum Podcast poste. Und gerade zur Shang-Dynastie kann ich auch wieder einiges posten. Themenwünsche und Fragen sind natürlich auch wie immer sehr, sehr willkommen. Und alle Links zum praktischen Anklicken findet ihr in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgibt. Dafür bin ich euch immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.